Ein neues Jahr im Herrn ist ein Jahr der Verbindlichkeit mit ihm. Und es geht um nichts anderes, als diese Gemeinschaft mit Gott in Jesus Christus zu suchen. Denn allein der Glaube ist Leben. Nicht nur das Hören des Wortes Gottes, sondern das Leben ist dabei wichtig. Wir können uns vieles aus der Bibel lesen, aber ferne sein von der Erfahrung mit dem lebendigen Gott. Und wenn wir dieses Jahr beginnen, dann wollen wir aus der Erfahrung mit Jesus Christus leben, in der täglichen Gemeinschaft mit ihm. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, lesen wir einige Verse, wo es um die Kraft des Glaubens geht und das Zeugnis dieser Kraft. Ich lese Vers 1 bis 4 und 11 bis 13. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Es geht also am Anfang dieses Jahres um das neue Bewusstwerden, ob wir den Sohn Gottes in unserem Herzen haben. Den Sohn Gottes in unserem Herzen zu haben bedeutet, das ganze Leben nimmt eine andere Dimension ein, als der natürliche Mensch es will. Der Sohn Gottes in unserem Herzen bedeutet, ich lebe nicht mehr nach meinem Willen und meinen Vorstellungen, sondern nach dem, was Gott gefällt, was er durch seinen Sohn in mir offenbart, was er tun will, was er sagen will, wie er sich verhalten will. Das ist Leben. Das ist Leben. Der Glaube an Jesus Christus beinhaltet also nicht nur ein entfernten Glauben oder für wahr halten, dass er da ist, sondern ist ein Geschenk Gottes im Heiligen Geist, das uns in die Verbindlichkeit des Lebens mit Gott in Christus bringt. Das sollen wir ganz neu zulassen. Es schreibt hier Rosenius, der Erweckungsprediger in Schweden: Ein Christ sieht ja viel, was traurig und bedrückend ist. Aber nichts kann mit dem verglichen werden, was Paulus sah, als er große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in seinem Herzen um seiner Brüder willen hatte. Was sah er denn dort? Was schmerzte ihn denn? Er sah Herzen, die vergeblich nach Gerechtigkeit und Seligkeit suchten. Er sah suchende Menschen, die niemals Hilfe bekamen. Was war die Ursache? Sie wussten nichts von dem Geheimnis des Glaubens. Sie wollten bessere Menschen sein, aber sie schafften es nicht, weil die Verbindlichkeit mit Gott in Jesus Christus nicht Raum gewann im Herzen. Und das ist das größte Leid, besonders im Leben von solchen, die sagen, dass sie an Gott glauben und an Jesus Christus und ihn gar nicht empfinden in ihrem Leben, nur mit ihrem Kopf über ihn nachdenken. aber nicht wissen, dass er da ist. Ein Beispiel: Da ist ein Mensch, der seufzt über seine Sünden. Er beschließt ja, ein besserer Mensch zu werden. Er fängt ernstlich an sich zu arbeiten. Aber er fällt eins ums andere. Er klagt dann über sich: Ich bin doch ein armseliger Mensch. Und bald findet er es unmöglich, weiter an sich zu arbeiten und gibt auf. Er hört zwar vom Heiligen Geist, aber ist zu der Erkenntnis gekommen für sich, dass dieser nur bei bestimmten Gläubigen Raum gewinnen kann. Er versucht dann vielleicht aber aufs Neue, sich zu verbessern. Er betet, er kämpft gegen das Böse, fällt aber immer wieder und tut das, was er früher verabscheute. So wird das Letzte immer schlimmer als das Erste. Er findet fortgesetzt, dass er die Gnade noch nicht annehmen kann, weil er offenbar noch nicht so weit ist, wie er sein müsste. Ein anderes Beispiel eines Menschen, der wohl an Gott glaubt und an Christus aber ihn nicht kennt, lautet so: Einer wird erweckt und sieht, dass der breite Weg, auf dem er wandelt, nicht zum Himmel führt. Er versucht, sich zusammenzunehmen. Er liest in der Bibel. Er betet und er tut viele gute Werke. Das scheint ihm ganz gut zu gelingen. Natürlich hat er auch hier und da Niederlagen. Aber man ist ja schließlich nur ein Mensch. Es ist ein Trost, dass Gott doch immer wieder vergibt, denn er ist doch barmherzig und gnädig gegen den schwachen und den wohlmeinenden Menschen. Gott hat ihm doch schließlich die Gnade und die Kraft gegeben, sein Leben etwas zu verändern und zu verbessern und vielleicht einen christlichen Anschein zu geben. Das konnte er doch schließlich nur durch die Hilfe Gottes. Aber was geschieht dann? Plötzlich wird dieser Mensch krank. Er stirbt still und ruhig und er wacht auf vor dem Throne Gottes. Er wird vor das Angesicht Gottes gestellt und dort sieht er in der Person, die vor ihm ist, die Wunden in Händen, Füßen und in der Seite. Und erschrickt, weil er plötzlich erkennt: Darauf habe ich mich nie verlassen. Diese Gemeinschaft mit Golgatha in Christus, in dieser Versöhnung, habe ich nie recht zugelassen. Ich suchte nur die Verbesserung meines Lebens. Der ganze Trost, ewig angenommen und gerettet zu sein, verschwindet. Der Wert aller Werke, die getan wurden, die Tränen, die geweint worden sind, die Gebete, die gesprochen worden sind, alles verweht wie Spreu im Wind. Nun erkennt dann die Seele, was sie eigentlich versäumt und verachtet hat in dieser Welt. Kein lebendiger Glaube, sondern nur ein vom Kopf her gesehene Nachfolge Jesu. Ein Mann sagte: Ein Mensch kann ja unermüdlich in seiner Arbeit und treu in seinen Worten und Werken sein. Er kann die ganze Bibel kennen und er kann sie auch für wahr halten. Er kann die wahre Lehre tapfer bekennen, mit seinem Blut bekräftigen. Ja, er kann sogar im Namen Jesu Wunder tun, so wie es in Matthäus 7 steht, wenn der Zustand der Gemeinde es erfordert und Gottes will. und trotzdem kann ihm das rechte Kennzeichen des Gotteskindes fehlen, der gerecht und selig machende Glaube. Allein das äußere Gelingen einiger guter Werke, so wie es ja etliche Matthäus 7 sagen, wir haben doch in deinem Namen gepredigt. Wir haben in deinem Namen Dämonen vertrieben. Wir haben in deinem Namen Wunder getan, Werke getan, Großes getan. Das genügt nicht. Der Herr sagt, ich habe euch noch nie erkannt. Verstehen wir, worum es geht, wenn wir ein gesegnetes Jahr erleben wollen? Es geht darum, um den Glauben der Verbindlichkeit mit Gott. Der Glaube, der sich nicht mehr im Menschlichen verwirklichen will, sondern im Geistlichen. Der den Menschen neu unter seine Führung nehmen will, durch die Kraft Gottes im Heiligen Geist. Wer da glaubt, dass Jesus der Christus ist, bei dem geschieht etwas, der ist von Neuem geboren und da findet eine Veränderung statt. Zu allen Zeiten suchte Gott diese Verbindlichkeit mit seinen Geschöpfen und nicht nur im Psalm 90 sagt er, kommt wieder Menschenkinder, sondern auch durch den Propheten Hesekiel, ich habe doch keine Freude am Sterben des Gottlosen, sondern ich will, dass er sich bekehrt, dass er zu mir kommt, dass er die Gemeinschaft mit mir pflegt. Und um diese Verbindung herzustellen, so betont auch Johannes in seinem ersten Brief, sandte Gott sich in seinem Sohn. Darum feierten wir Weihnachten. Darum feiern jetzt auch die orthodoxen Gemeinden am 6. Januar Weihnachten. Jesus, der Erlöser, ist gekommen. Nicht nur, dass er uns befreit von dem, was uns beschwert, sondern um die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, dem Schöpfer aller Dinge, aufzurichten und zu ermöglichen. Er, Jesus Christus, der Reine, der Heilige, gab sich darum zu einem Opfer der Erlösung hin. Es sollte unbedingt diese Gemeinschaft stattfinden, mit dir und mit mir. Nehme ich das für mich noch wahr? Ringe ich darum, diese Gemeinschaft täglich zu erfahren? Oder gehe ich mit guter Meinung als Christ durch diese Zeit, dass Gott mir schon gnädig sein wird? Durch die Auferstehung von den Toten brachte Jesus Christus den Beweis, dass er das aus dem Mittel getan hat und besiegt hat, was uns hinderte, zu Gott zu kommen. Das heißt, die Schuld, die wir auf uns geladen haben durch Eigenmächtigkeit und die Machenschaften des Widersachers, der die Menschen ständig gängelte, etwas zu tun, so zu leben, wie es Gott nicht gefällt. In Offenbarung 1, Vers 18 spricht ja Jesus davon, dass er der Erste und der Letzte, das A und das O ist und er die Schlüssel hat der Hölle und des Todes. Das ist diese Botschaft. Du bist nicht mehr abhängig von der Hölle und dem Tod. Ich habe die Schlüssel, will der Herr sagen. Jetzt komm zu mir, lebe mit mir. Denn Gott, der Herr, zerstörte in seinem Sohn alle Anschläge und Machenschaften der Macht der Finsternis. So lesen wir es auch im Kolosserbrief, Kapitel 2. Das möchte ich uns zu Gehör bringen. Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Gemeinschaft mit ihm bedeutet, die Fülle Gottes zu haben, daraus zu schöpfen, dadurch gelenkt und geleitet zu sein. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, schreibt der Apostel hier, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist, In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen abgelegt habt in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr doch begraben und durch die Taufe mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht. Mit anderen Worten, wir waren vorher tot. Alles, was wir taten, war tot. Und wir sollen dem Tod nicht mehr dienen. Jetzt sollen wir leben in Christus. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan, an das Kreuz geheftet. Und er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Unser Glaube, verbindlich mit dem Herrn, ist immer der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht nur ab und zu, immer. Das soll uns ermutigen. Darum sollen wir die Gemeinschaft mit Jesus allein suchen. Denn darin ist alles, was wir als Kinder Gottes in dieser gegenwärtigen Welt nötig haben. Er, Jesus, ist das wahre Leben. Wir sind lebendig geworden. Er ist das ewige Leben. Und niemand soll an diesem Werk der Gnade Gottes vorbeigehen. Niemand soll an diesem kostbaren Namen und der Gemeinschaft mit diesem Namen Jesus Christus vorbeigleiten. Was der Mensch also braucht, was wir brauchen im begonnenen neuen Jahr, um getröstet und siegreich durch die Zeit zu gehen, ist allein Jesus Christus. Wie hat es Johannes geschrieben? Wer den Sohn Gottes hat, besitzt, hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht besitzt, nicht hat, der hat das wahre Leben nicht. Der hat nur ein scheinreligiöses Leben. Aber Gott sucht uns, da wo wir vielleicht abgewichen sind von diesem neuen Leben, uns wieder in seine Gemeinschaft zu ziehen. Der Apostel Johannes wies auf einige Merkmale hin, die im Leben eines Gotteskindes vorhanden sind. Das erste lasen wir: ein Merkmal, dass dieser Mensch Glauben hat. Glauben an Gott, Glauben an die Allmacht Gottes. Wer da glaubt, der ist von Neuem geboren. Wer glaubt an Jesus Christus? Er glaubt nämlich an die ganze Schöpfung des himmlischen Vaters. Er glaubt an die Vollmacht, den verführten Menschen wieder zu sich zurückzubringen. Er glaubt auch an die Zusage, das ewige Leben in dem himmlischen Reich zu bekommen. Er glaubt auch an das Gericht über den Unglauben der Menschen, das Gott anberaumt. Glaube ist ein wichtiges Merkmal, dass wir nicht Gottes Macht verkürzen, sondern alles ihm zutrauen, weil er über allem steht. Ein Merkmal. Das zweite ist Liebe. Wer Gemeinschaft hat mit Jesus Christus, der liebt Gott, der ihn wiedergeboren hat. Und liebe Geschwister, das Wort Liebe ist ja in unserem Wortverständnis sehr abgedroschen. Wir nennen viele Dinge Liebe, die gar keine Liebe sind. Und deswegen denken wir, naja, ich liebe Gott. Das sage ich einfach so dahin. Aber Liebe ist eine Sehnsucht der Gemeinschaft, ist eine Dankbarkeit, ist eine Freude. Ich liebe meinen Gott. Ich will auf ihn nicht verzichten. Ich kann auf alles verzichten, aber nicht auf ihn. Ich kann auf alle Menschen verzichten, aber nicht auf ihn. Ich liebe ihn. Johann Sebastian Bach hatte ja mal ein Lied vertont, das lautet so: Ich liebe Jesum alle Stund. Ach, wen sollte ich denn sonst lieben? Ich liebe ihn mit Herz und Mund, der Weltgunst Macht betrüben. Ich liebe Jesus in der Not. Ich liebe Jesus bis zum Tod. Und in der zweiten Strophe heißt es dann: Von Jesu Liebe lass ich nicht. Da kann doch kommen, was will. Ich hab mich ihm versprochen. Bis einst verlöscht mein Lebenslicht und bis mein Herz gebrochen. Ich liebe Jesus in der Not. Ich liebe Jesus bis in Tod. Wo ist da noch Raum für etwas anderes? Das ist ein Merkmal der Kinder Gottes. Ich liebe meinen Gott. Und alles andere kommt danach. Ich liebe meinen Gott. Und ein weiteres Zeichen ist: Wenn ich doch meinen Gott liebe, so schreibt hier Johannes, dann liebe ich auch die, die zu demselben Gott gehören, die ihn auch lieben. Das heißt, die Glaubensgeschwister liebe ich dann auch, weil sie auch zu demselben Gott gehören wie ich, weil sie durch dieselbe Gnade erlöst sind in Christus wie ich. Wer also von Neuem geboren ist, der glaubt Gott alles. Er liebt ihn von ganzem Herzen und er liebt alle die, die ihm angehören. Darum heißt es auch im Johannesevangelium einmal von der Liebe Christi, Kapitel 13 im ersten Vers, wo es heißt: So wie Gott in Jesus uns liebte, liebte er seine Jünger bis ans Ende. Bis ans Ende. Er hörte nie auf, sie zu lieben. Auch wenn sie mal Fehler begangen haben. Er hörte sie nie auf zu lieben. Und dann heißt es ja im 35. Vers, dass man ja daran erkennen kann, dass ihr zu mir gehört, spricht der Herr, dass ihr euch untereinander liebt. Das ist ein Merkmal der Kinder Gottes. Sind wir noch in diesem Zustand, den Glaubensbruder, die Glaubensschwester in Liebe anzunehmen? Oder fallen uns gleich Kritikgedanken ein, sobald wir ein Gesicht vor uns haben? Was bewegt unser Herz? Die Liebe Gottes oder unsere Einschätzung des Nächsten? Ein weiteres Merkmal ist, dass die, die wiedergeboren sind, Gottes Gebote halten wollen. Ja, was sind denn das für Gebote? Ist es das 10 Wort, was Gott Mose gegeben hat an das Volk Israel? Jesus sagt ja: Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Wer wiedergeboren ist, der wird auch im kommenden Jahr, in dem Jahr, was vor uns liegt, Gottes Wort hören können. Und das ist ja auch die Liebe zum Herrn. Das Wort anzunehmen und zu tun. Nicht umsonst sagt der Herr Jesus als der gute Hirte in Johannes 10, wer zu meinen Schafen gehört, der hört auch die Worte. Der hört die Stimme. Und nicht nur hört, sondern wer sie hört, der tut sie auch. Der folgt auch. Meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir aufgrund dessen, was sie gehört haben. Das soll uns durch das Jahr bewegen, damit wir auch in dem Sieg stehen können, der die Welt und das Böse überwunden hat. Das Böse, was uns anhaftete und immer wieder anhaften will, und das Böse, was uns begegnet in der Welt. Gottes Wort halten, Jesus lieben. In dem 10-Wort vom Sinai, da ging es immer nur darum, was wir nicht tun sollen. Du sollst keinen anderen Gott haben. Neben dem Lebendigen. Du sollst dir kein Bildnis und Gleichnis machen, was du anbetest. Du sollst auch den Sabbat nicht übertreten. Du sollst nicht deine Eltern verunehren, nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsch gegen den Nächsten reden, dich nicht gelüsten lassen, was der andere hat, seine Frau oder seine Güter. Hier geht's also immer um Lot. Du sollst nicht. Du sollst nicht. Na gut, dann nehme ich Abstand. Aber was soll ich denn nun? Nur Abstand nehmen? Nein, die Gebote des neuen Bundes, von denen der Herr Jesus sprach, sind die Taten durch die Gemeinschaft mit ihm im Heiligen Geist. Denn das, den Abstand gewinnen von dem, was Gott nicht will, macht noch nicht einen gerechten Menschen aus uns. Jesus Christus hat all das erfüllt. Er hat gesagt, ich bin gekommen zu erfüllen. All das, was Gott gefällt. Und jetzt gebe ich euch das neue Leben und darin neue Aufgaben. Neue Aufgaben. Da kriegt ihr auch ein 10-Wort mit auf den Weg. Und das könnt ihr jetzt einhalten. Du sollst, du darfst das tun. Und dies steht auch im Kolosserbrief, Kapitel 3. Da lese ich uns mal einige Verse, was wir in dem neuen 10-Wort tun dürfen. Glaube an Jesus birgt also ein neues Leben in sich, was mit neuen Taten gepaart ist. In Kolosser 3, Vers 12 heißt es dazu, zieht doch nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen, als die Geliebten, herzliches Erbarmen. Das kannst du jetzt. Du kannst als Kind Gottes in diesem Jahr herzliches Erbarmen haben. Das heißt doch, du kannst dich über die erbarmen, die in Not sind, die in ihrer Sündennot stecken und leiden. Du kannst sie herausführen, herausrufen. Herzliches Erbarmen. Nicht nur Erbarmen schlechthin, sondern Erbarmen gepaart mit der Liebe und dem Wunsch, dass dem Nächsten zu Gott hingeholfen wird. Ein neues, was du nun tun darfst, ein Gebot, heißt Freundlichkeit. Freundlichkeit, Offenheit zum Nächsten, Bereitschaft zu zeigen, was für ihn richtig ist und was gut ist in der Gemeinschaft mit Gott. Ihm das Gute da zu reichen, Freundlichkeit, zu zeigen, was Gott in dir getan hat und was er auch in dem Nächsten tun will. Dann das neue Gebot, Demut hast du mit in dem Leben aus Christus. Das heißt, immer Gott größer achten als sich selbst. Und immer auf Gottes Größe als auf Größe von Menschen hinzuweisen. Gott steht über allem. Egal, was in dieser Welt geschieht und was Menschen tun. Demütig sein vor Gott. Er ist der Herr. Nicht dieser und jener. Nicht diese und jene Situation, die es in der Welt gibt. Er ist der Herr. Das ist das neue Gebot, dass du demütig bist vor Gott. Und Sanftmut, ein weiteres Gebot. Das 4. Gebot, nicht mit Gewalt dem Nächsten vom Recht überzeugen. So schrieb der Apostel Paulus auch im Brief an die Galater, und sagte, wenn du tatsächlich feststellst, dass jemand von einer Verfehlung übereilt worden ist, dann hilf ihm wieder zurecht, wie denn? Mit sanftmütigem Geist. Ja, mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr, wenn ihr seid, geistlich seid. Und schau auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Das ist das neue Gebot. Sanftmut. Oder ein weiteres, Geduld. Hier heißt es, nicht das andere, sondern du kannst, du sollst, du darfst, du hast es bekommen durch die Gemeinschaft mit Christus. Geduld darfst du üben. Du darfst durch diese Geduld Nachsicht üben dem Nächsten gegenüber und warten auf Gottes Handeln. Das sind alles wunderbare Eigenschaften, die uns helfen sollen, uns nicht zu fürchten, durch dieses vor uns liegende Jahr zu gehen, sondern zu wissen, ich habe jetzt gute Geschenke von Gott bekommen, gute Anweisungen und die Kraft dazu, diesen Anweisungen Folge zu leisten. Und somit werde ich das Böse überwinden. Geduld. Und ein weiteres Gebot, vertrage oder ertrage den anderen. So wie Jesus Christus unsere Unvollkommenheiten und Unvollkommenheit, die uns äußerlich anhaftet, noch trägt, sollen wir auch den anderen tragen. Tragen ist was anderes als schlagen. Tragen. Tragen das Unvermögen mit. Ein kleines Kind sagt plötzlich, ich kann nicht mehr laufen. Naja, ich laufe doch auch. Ist ja unverschämt. Wir laufen ja erst eine Viertelstunde. Jetzt laufen wir weiter. Nein, ich will auf den Arm getragen werden, nicht schlagen. Ja, das ist das neue Gebot, das dürfen wir jetzt praktizieren. Und dann heißt es hier weiter, und vergebt euch untereinander. Oh, wie schwer scheint es dem natürlichen Menschen zu sein. Da denkt man wochenlang über ein Fehler des anderen nach, was der bloß alles gemacht hat und wie der sich benommen hat und was der mir gesagt hat. Vergebt untereinander, wenn jemand Klage hat. Vergebt. Das habt ihr jetzt als Potenzial im neuen Leben. Ihr dürft es tun. Denn auch im Matthäus-Evangelium hat Jesus dazu aufgerufen, einander zu vergeben. Petrus hatte ja auch die Frage, na geht denn das überhaupt? Es gibt doch so schwierige Menschen um mich herum, außer mir natürlich, ja? Und denen soll ich vergeben, na wie oft denn, reicht es 7-mal? Nein, nein, vergebt euch. 7 mal 70 mal, ja, tut das. Ihr könnt es jetzt, vorher konntet ihr es nicht. Aber wenn ihr doch neu geboren seid, dann könnt ihr das. Und ein weiteres Gebot lautet, Liebe üben, Liebe üben. Dem Nächsten immer alles Gute wünschen, immer das Beste für ihn im Sinn haben, so wie Christus das Beste für uns im Sinn hat. Das 9. Gebot, haltet Frieden, streitet nicht, das braucht ihr nicht mehr. Soweit es an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Ihr habt das neue Leben, das vermag das jetzt. Und das 10. Gebot, seid dankbar. Das habt ihr jetzt auch bekommen. Seid dankbar. Nehmt alles gerne aus Gottes Hand. In Epheser 5, Vers 20 steht ja, sagt Dank alle Zeit und für alles, für alles. Ach, ist das nicht wunderbar, wenn wir so entlastet worden sind, von all dem, was uns sonst uns bewegt hat. Seid dankbar in allen Dingen, denn alles muss euch doch letztlich zum Besten dienen, steht im Römerbrief. Und wer Dank opfert, der preist Gott. Und da ist der Weg, der offene Weg, dass wir durchkommen das ganze Jahr hindurch, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Vielleicht sollten wir am Anfang des Jahres diesbezüglich auch unsere Rede und Herzenseinstellung immer wieder prüfen. Bin ich dankbar für alles? Für den Bruder, für die Schwester, für die Situation, in die ich gestellt bin, für die Aufgabe, die mir gegeben ist? Bin ich dankbar? Für die Familie, für die Kinder, für die Frau, für den Mann? Bin ich dankbar? Oder was bewegt mein Herz? Das sollte doch neu in uns zum Vorschein kommen. Dankbarkeit gegen Gott. Und wie haben wir gelesen? Unser Glaube, der so wirkt, ist der Sieg. Er ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir sind nicht mehr Schuldner, so schreibt der Apostel Paulus in Römer 8. Wir sind nicht mehr Schuldner dem Vergangenen. Wir sind nicht mehr Schuldner dem Fleisch und den negativen Dingen, die wir getan haben, sondern wir sind jetzt berufen, im neuen Leben beständig zu bleiben, um dadurch auch den Sieg Jesu zu verkünden. Glaube ist der Sieg. Glaube ist das Leben, das wir in Jesus Christus haben. Gleich, was auf uns zukommt. Wir haben ja manche Dinge im Fokus, nicht? Man spricht in der Tagespresse und in den Medien über schwierige Dinge, Aufmärsche gegen Ausländer, gegen Einwanderungen. Wir sprechen davon, wie es in dieser Welt weitergehen kann, Islamisierung, Krieg und vieles andere. Liebe Geschwister, diese Dinge sollen bei uns nicht an der Oberfläche schwimmen, sondern die Gemeinschaft mit Jesus. Denn darin ist der Sieg begründet über all diese Aufmärsche, in welcher Form auch immer in dieser Zeit. Gott steht über allem. Dann können wir auch mit dem Glaubenswort aus dem Psalm 32 sagen: Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, Herr, so dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Glaube ist Sieg. Glaube ist Leben. Und wenn wir so handeln, dann antwortet der Herr auch hier in diesem Psalmwort. Was sagt er dann zu dir und mir? Ich will dich unterweisen. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist dann die Antwort des Herrn. Er will, dass wir geborgen sind in ihm. Und dann können wir auch bekennen, was wir im Wochenspruch gehört haben aus Johannes 1, Vers 14. Dann können wir persönlich sagen, wir sehen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Wir erleben sie. Wir glauben nicht nur daran, sondern wir erleben sie. Natürlich kann sich vielleicht dieser und jener fragen, wie komme ich denn in diese Gemeinschaft? Ich habe sie bisher noch gar nicht gehabt. Das, was das Wort Gottes uns hier sagt, kenne ich eigentlich nur theoretisch. Aber praktisch ist mir das noch nie begegnet. Als diese Frage nach der Gemeinschaft mit Gott auch den Aposteln gestellt worden ist nach Pfingsten, gab es kurze, knappe Aussagen. Petrus sagte, es ist ganz einfach. Du brauchst nur Buße zu tun, einzusehen, dass alles, was du ohne Gott gemacht hast, schlecht ist. Wenn du das einsiehst, und du willst jetzt auf die Seite Gottes kommen, dann lass dich taufen auf seinen Namen, auf den Namen Jesu, und erstell dein ganzes Leben seiner Führung und sag, hier bin ich. Mach du mit mir, was du willst. Dann kriegst du die Antwort. von Gott, die Gabe des Heiligen Geistes. Buße bedeutet ja ein Gesinnungswechsel. Wegschauen von mir, meinen Möglichkeiten, meinem Leben, hinschauen zu dem Leben, das Gott in Christus gegeben hat. Denn dann werden wir auch einziehen mit diesem neuen Leben in das himmlische Jerusalem. Da passen nur solche hinein, die Erneuerung hier erfahren haben. Denn in Offenbarung 22 steht, wer nicht hineinpasst, die Hunde, die Unreinen, die Unbußfertigen, die passen nicht rein. Die Zauberer, die bewusst mit fremden Mächten und Geistern gehandhabt haben in ihrem Leben und somit gegen Gott. Die Hurer, die sich einfach dem Fleisch in ihren Lüsten überließen. Die Totschläger passen da auch nicht hinein. Es sind die, die anderen stets Schaden getan haben und tun mit Worten und Taten. Die Abgöttischen, die etwas anderes über sich dulden als Gott in Christus allein. Und die Lügner, die sich vom Geist Gottes nicht bewegen ließen zur Wahrheit, sondern dem Geist dieser Welt des Satans oblagen. Die kommen alle nicht dort hinein. Aber die ihr Leben unter die Führung Jesu stellen und das neue Leben empfangen mit den neuen Geboten, mit den neuen Gaben und Möglichkeiten, werden durchdringen in die ewige Herrlichkeit. Denn wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Vielleicht, so heißt es in einem Lied, schon in diesem Jahr. Wir wollen bereit sein auf sein Kommen. Und in diesem neuen Zustand lesen wir das wunderbare Wort in der Apostelgeschichte, als da Menschen waren, die das zugelassen haben. Da tat der Herr täglich hinzu solche, die selig wurden. Denn wer den Sohn Gottes hat, der hat wahrlich das Leben. Darum suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Der Herr möge uns neu ausstatten und lebendig machen. Amen.